Hoffnung. Hoffnung heute? Mal ganz ehrlich, wie sieht es so mit deinem Hoffnungslevel aus, wenn du so die verschiedensten Aspekte bedenkst? Am Dienstag hatten wir Seniorenkreis, da sollte ich das erste Mal über Hoffnung sprechen und war ganz ehrlich, dass wenn ich in die derzeitige Weltsituation, selbst in unserem Land die Situation, aber auch in die Situation in manchen Gemeinden schaue, dann musste ich zugeben, dass es mit der Hoffnung bei mir plötzlich anfing zu bröckeln und ich mich erstmal damit auseinandersetzen musste. Detlef, hast du eigentlich Hoffnung? Dann habe ich am Dienstag die Geschichte von einem Mann erzählt, der so ein hoffnungsloser Fall war. Und doch hat die Begegnung mit Jesus, die Gespräche, das Kommen in die Gemeinde etwas bei ihm verändert. Und wie mir seine Angehörigen, als ich ihn später beerdigen sollte, er war gar nicht aus meiner Gemeinde, sagten, seitdem er zu ihnen kam, waren seine Augen anders geworden. Also doch Hoffnung, wenigstens so ganz klein bisschen. Am Donnerstag bei Noah 4 ging es auch nochmal um Hoffnung, wird irgendwann die nächste Zeit ausgestrahlt. Da war es schon wieder das Thema, Hoffnung. Und ja, ich habe erst mal gefragt, was ist denn die Hoffnung, was ist denn unsere Hoffnung als Christen? Und da kommt natürlich, was kommt da? Ewiges Leben, ne? Auferstehung, weil Christus der Erste auferstanden ist. Da muss doch noch mehr kommen, oder? Jesus kommt wieder, ne? Das ewige Reich Gottes. Wie ist denn mit Vergebung? Ich finde, das ist eine super Hoffnung, oder? Ich kann es so vergeigen und es gibt trotzdem Hoffnung. Es gibt Hoffnung für Menschen, die vielleicht immer wieder das Gleiche nicht hinkriegen und trotzdem ist da Vergebung. Vergebung ist doch ein großes Thema. Hoffnung für hoffnungslose Fälle war das Thema bei Noah 4. Das ist das, was am christlichen Glauben mich persönlich am meisten begeistert. Wir haben einen Glauben, der schenkt Menschen Hoffnung, die vielleicht für ganz viele andere Menschen eher hoffnungslose Fälle sind, die vielleicht es nicht hinkriegen, ihr Leben lang ihre Sucht oder bestimmte charakterliche Mängel oder irgendwelche Dinge endlich mal in den Griff zu kriegen. Und trotzdem leben sie von der Vergebung und von der Gnade, die Gott ihnen geschenkt hat. Ich weiß, das geht uns manchmal nicht so ein, wenn einer das so gar nicht hinkriegt und so gar nicht unseren christlichen Normen entsprechen will. Aber ich glaube, dass Gottes Reich und die wir da treffen werden, größer sein wird als die Mitgliederlisten unserer Gemeinden. Hoffnung für hoffnungslose Fälle. Und dann am Donnerstagabend saß ich bei der CGN in den alten Räumen jetzt noch. Jörg Theissen hielt eine Andacht bei unserem Gebetstreffen. Und das war schön und hat mir gefallen. Und auch das Singen, das Loben. Aber dann sprach er an einer Stelle von dem Ärger, den er erlebt hat, als er Niedersachsen Gebietsleiter war. Was für ein Ärger man mit christlichen Gemeinden, mit Geschwistern haben kann. Und da hat es mich wieder erwischt, das Thema Hoffnungslosigkeit. Wenn doch wenigstens in den Gemeinden es gut laufen würde und sich Gemeinden nicht streiten würden, zanken würden, ne? Und nicht so kiebig miteinander manchmal umgehen würden. Das wäre doch schon mal richtig schön. Und dann berichtet er von dem Stress, den er manchmal hatte. Und ich konnte es nachempfinden, weil ich einige Jahre ja in unserer Bundesleitung war und als Bundesvertrauenspastor viel mit Gemeinden zu tun hatte, die gerade sich in hoffnungslose Situationen laviert hatten. Das ist traurig, dass wir Christen manchmal kein gutes Beispiel für das Thema sind, das wir heute gerade betrachten wollen. Jetzt habe ich zu viel gesagt. Ich will auch nicht über die Welt und die Situation, auch diese Woche, wenn Trump Gesetz wird sprechen und meine Angst um Demokratie und um Freiheit und offene Gesellschaft und vieles mehr. Ich will dich einfach mal fragen, wenn du das jetzt alles noch mal kurz gehört hast, wie sieht dein Hoffnungslevel aus? 0 ganz schlecht, 10 super. Musst du jetzt nicht beantworten. Lass doch einfach mal sacken. Hast du Hoffnung? Kannst du es begründen, warum du Hoffnung hast? Machst du es sofort fest an den typischen Antworten, die wir eben auch gehört haben, wo die Nichtchristen uns gerne vorwerfen, dass wir Jenseitsvertröster seien, obwohl ich diesen Vorwurf immer ein bisschen dumm finde, weil ich würde sagen, das zu wissen, was nach dem Tod ist und dass das nicht das Ende ist, wenn ich sterbe, ist eine riesige Hoffnung, oder? Für wie viele Menschen ist das die Hoffnung, die sie getragen hat? Die Christen, die in Verfolgung in Gefängnissen sitzen und vielleicht da nie mehr rauskommen. Und viele mehr Menschen, die sterben müssen, weil sie todkrank sind. Das ist doch eine Riesenhoffnung. Lasst euch das nie gefallen, wenn Nichtchristen euch als Jenseitsvertröster abtun, wenn ihr über so etwas sprecht. Ich möchte heute mit euch über Miteinander Hoffnung leben sprechen. Und ich möchte euch mit reinnehmen in die Gedanken auch des Heftes zu der Allianzgebetswoche. Ich habe draußen noch einige auch ausliegen, an der Tür in den Auslagen. Eins, das Magazin der Evangelischen Allianz, daran hängen wir uns ja mit dem Gebetstreffen, Seniorenkreis und auch dem Gottesdienst immer so ein bisschen an. Der Titel war Miteinander Hoffnung leben. Ihr könnt es nachher noch mitnehmen. Es gab gute Arbeiten darin. Miteinander Hoffnung leben. Wo ist denn im Miteinander auch von uns drei Gemeinden oder im Miteinander in unseren Gemeinden möglicherweise Hoffnung? Und ich möchte es festmachen an dem Text, den ihr vorhin in der Lesung schon gehört habt. Dieser Text, in dem der Apostel den Thessalonichern etwas schreibt, sozusagen eine Anweisung, ist ein Briefschluss, und Briefschlüsse sind immer sehr, sehr interessant. Also was man bei den langen Worten nicht geschafft hat, wird da nochmal kompakt zusammengefasst. Soll manchmal auch für Predigten gelten. Spaß, ihr dürft lachen. Wir gehen einfach mal so ein paar Verse durch, oder? Und gucken mal, was das mit Hoffnung zu tun hat. Und da werde ich euch nachher noch mal ein bisschen herausfordern, mal genauer zu gucken. Und das Erste, was ich mit euch anschauen möchte, sind die Verse 12 und 13. Da geht es darum, dass die anerkannt werden sollen, die die Leitung von Gott anvertraut bekommen haben. Und was das für eine Wirkung für die Gemeinde hat. Dass das die Menschen sind, die Gott berufen hat, andere vor falschen Wegen zu bewahren. Und sie sollen geliebt werden, besonders geachtet werden. Und interessant, es ist nicht ein extra Vers, sondern lebt miteinander in Frieden, als würde es bei diesem Frieden auch gerade um das Anerkennen von Leitung gehen. Es geht natürlich auch grundsätzlich um Leben in Frieden in unseren Gemeinden, oder? Ich erinnere mich gerade an den 15. Dezember. Da hatten wir einen Gottesdienst und wir haben den neuen Ältestenkreis unserer Gemeinde eingesegnet. Zwei, die bisher schon im Ältestenkreis waren, eine, die neu dazugekommen ist. Und wir hatten ein Grußwort unseres Gemeindemitgliedes, aber auch unseres Vorstandes von FEG Norddeutschland, Reinhard Spink, und er hat genau darüber gesprochen. Im Hebräerbrief heißt es sogar, dass wenn die Gemeinde mit ihren Ältesten, mit ihren Leitern gut umgeht, es ihnen selbst zum Wohl wird. Miteinander Hoffnung leben. Wie gehen wir miteinander um? Auch mit unseren Leitern, nicht nur mit den Ältesten, nicht nur mit dem Pastor. Ich bin da ziemlich hart gesotten und habe schon viel erlebt. Aber auch mit den Leitern vom Kindergottesdienst oder anderen Arbeitsbereichen, mit den Leitern, die die Musik hier machen, mit den Leitern von der Technik. Wie gehen wir mit ihnen um? Wertschätzen wir die Arbeit? Respektieren wir sie? Oder reden wir schlecht? Oder meckern rum? Ich meine nicht die Kritik, die positive Kritik, das, wo man einander etwas sagt, was wichtig ist. Ihr wisst, glaube ich, ganz genau, wovon ich rede. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Merkmal von lebendigen, guten Gemeinden, dass sie eine gute Leitungskultur haben und eine gute Gesprächskultur auch in der Gemeinde. Und dass selbst dann, wenn ich den Leitern, ob einem Arbeitsbereich oder den Leitern der Gemeinde, irgendetwas vorwerfen kann, dass sie immer noch geachtet werden sollen und geehrt werden sollen, nämlich in der Art, wie man mit ihnen umgeht. Ein Aspekt, oder? Miteinander Hoffnung leben. Wo das geschieht, sagt der Apostel, ist Hoffnung da. Ein anderer Vers. Die zurechtweisen, die ihr Leben nicht ordnen, mutlos aufbauen, Schwachen helfen, die Menschen mit Geduld und Nachsicht ausgerechnet, ich soll geduldig und nachsichtig sein, denkt ihr jetzt vielleicht. Der hat mich doch schon so oft genervt und nie macht die irgendwas anders, immer wieder das Gleiche. Zurechtweisung auch als ein Programm für Hoffnung. Weil einfach wegzuschauen und es hinzunehmen, dass Dinge nicht gut laufen und vielleicht in die falsche Richtung laufen, ist nicht ein Ausdruck von Liebe, wage ich mal zu behaupten. Wir machen das oft. Wir sagen nichts. Lass uns laufen und wundern uns dann, dass am Ende nichts Gutes bei rauskommt. Ermutigung, Nachsicht und Barmherzigkeit im Umgang miteinander sind Programme der Hoffnung. Das sollen wir, sagt der Apostel, in der Gemeinde leben. Nochmal, das ist seine Anweisung für die Gemeinde, den er geschrieben gerade hat. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Anderen Gutes zu tun. Oha, das ist gut, oder? Böses mit Bösem vergelten, stattdessen Gutes tun. Der hat mich nicht gegrüßt. Der hat wohl was gegen mich. Der hat mich gar nicht beachtet. Also beachte ich die Person jetzt auch mal nicht. Strafe sie mit dem Fehlen von Gespräch. Blicke sie nicht mehr an. Wie schnell reagieren wir auch in der Gemeinde, so typisch. Zahlen Gleiches mit Gleichem zurück, obwohl wir manchmal noch nicht mal sicher sein können, ob der andere so böse gemeint hat. Unterstellen manchmal sogar Böses. Wir sollen Gutes tun, einander Gutes tun. Für unser Reden, für unseren Umgang miteinander soll gelten, dass wir das Gute suchen und nicht schon anfangen, das Böse zu unterstellen, uns was zu denken, was der andere vielleicht Böses meinen könnte. Das, finde ich, ist eine Riesenherausforderung, oder? Jeder Vers, jede einzelne Einheit in diesem Heft ist es wert, nochmal durchgekaut zu werden und wäre eigentlich eine eigene Predigt wert, oder? Freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten. Dank Gott, egal wie die Lebensumstände sind. Und dann kommt ein Satz, den man schnell überliest. Wie kann denn das alles gelingen? Mich zu freuen, selbst in Lebensumständen, selbst in Situationen, selbst in der Gemeinde, wo gerade es vielleicht nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Da hinten steht's, ne? Weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch gelingen. Das ist die Herausforderung. Mit Christus verbunden bleiben. Herzenssache ist unser Programm seit letztem Jahr. Gestern war wieder Herzblut, einige Teilnehmer aus unserer Gemeinde gehen zu einer Jüngerschaftsschule. Das Ziel ist, mit Christus verbunden zu bleiben. Wenn wir mit Christus verbunden sind, wenn wir ganz eng mit ihm unterwegs sind, dann fällt uns das andere, was da vorher gesagt ist, deutlich leichter. Und Ausdruck dieser Verbindung mit Jesus ist auch das Gebet. Sind wir betende Gemeinde? Bist du ein betender Christ? Wie sieht's damit aus? Ich glaube, dass Freude auch durchs Beten kommt, auch durch die Beziehung zu Jesus kommt. Ein wichtiger Aspekt, wenn es um Hoffnung geht, oder? Lass den Geist Gottes ungehindert wirken. Und dann kommt da was mit prophetischem Reden und geht damit nicht geringschätzig um. Erinnert ihr noch, ihr lieben FEGler, bei den anderen weiß ich es nicht, an unser Seminar Gottes Wort hören, Gottes Reden hören? Haben wir es gerade erlebt als Gemeinde, wie Gott geredet hat. Gerade die Tage habe ich noch mit einer Person gesprochen, wie sie das erlebt hat, was das für eine Ermutigung war, so ein prophetisches Wort von Gott zu bekommen und damit Klarheit über den nächsten Schritt zu bekommen. Ohne den Heiligen Geist ist keine Hoffnung für Gemeinde da. Ohne den Heiligen Geist schaffen wir alles nicht, worüber wir jetzt kurz angerissen reden. Das muss uns doch bewusst sein. Leben wir mit ihm? Lebst du mit ihm? Lädst du ihn ein in dein Herz? Sagst du es ganz konkret, Vater im Himmel? Jesus hat uns versprochen, wenn wir dich bitten, wirst du deinen Heiligen Geist geben. Ich bitte dich jetzt, gib mir deinen Heiligen Geist, weil ich kapiere, dass das, was da als Hoffnungsprogramm gerade vorgestellt wird, ich aus eigener Kraft gar nicht leben kann, oder? Machst du das? Ist dir das wichtig? Prüft dir doch alles, behaltet das Gute, die Jahreslosung. Das Böse aber ganz gleich in welcher Form sollt ihr meiden. Ich denke bei dem sofort natürlich an was denke ich wohl, was unsere Gesellschaft zunehmend kaputt macht. Fake News, ne? Der lasche Umgang mit der Wahrheit. das Rausposaunen von Dingen, ob sie nun wahr sind oder nicht. Hauptsache, sie passen mir selbst in den Kram. Das macht sich breit in allen Kreisen. Nachdem die Wahl in Amerika schon seit langem davon der politische Umgang geprägt ist, macht das scheinbar in diesem Wahlkampf auch vor deutschen Parteien nicht Halt, dass man einfach Dinge behauptet. Und wir sind als Christen aufgefordert zu prüfen, nicht nur das prophetische Reden, überhaupt zu prüfen. Und das Böse zu erkennen und das Böse zu unterlassen und bei bösen Dingen die Klappe zu halten, auch wenn es um das Reden in der Gemeinde geht. Das ist eine echte Herausforderung, oder? Oder ich denke an die Zeit während und nach Corona. Diese Unsitte, sich im Internet mit allen möglichen Scheiß zu infiltrieren und alles Mögliche aufzunehmen und einfach wiederzugeben, das passiert mir zunehmend auch im Kontext von Gemeinde, dass man irgendwas guckt und gar nicht mal schaut, wer hat da dieses Video gedreht? Was steckt da dahinter? Stimmt das denn, was mir da erzählt wird? Mal das Wort Gottes in die Hand zu nehmen und zu prüfen, was da so alles im Internet behauptet wird, das wird zu einer zunehmenden Krankheit auch in Gemeinden. Die Influencer, auch im frommen Bereich, die nicht immer nur Gutes bewirken. Und dann dieser wunderschöne Abschnitt, der letzte Abschnitt von diesem Brief an die Gemeinde. Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Gott hat euch ja dazu auserwählt. Er ist treu und was er in euch begonnen hat, das bringt er auch ans Ziel. Und dann nochmal das gegenseitige Gebet. Wenn ich das alles bedenke, dieses Hoffnungsprogramm des Apostels, für unser Miteinander, Miteinander Hoffnung leben, darum geht's. Ohne Gottes Treue, ohne Gottes Hilfe, ohne seine Erwählung, die wir in Jesus Christus geschenkt bekommen haben und angenommen haben, ohne das funktioniert das alles doch gar nicht. Und ohne, dass wir immer wieder füreinander beten, auch als drei Gemeinden miteinander und füreinander beten, gelingt das doch alles gar nicht. Aber wenn es gelingt, dann erinnert es mich an einen Satz, den vor langer Zeit in mehreren Vorträgen auf Kongressen einmal ein bekannter Pastor gesagt hat. Und jetzt geht's nicht weiter. Doch. Kennt ihr den Satz? Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Bill Heibels. Das war die Vision seines Gemeindebaus in Amerika. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Ja? Glaubt ihr das? Das war seine Vision von Gemeinde, dass Gemeinde die Hoffnung für die Welt ist, weil Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen Erfahrungen machen können, die anders sind wie das, was sie sonst erleben. Wohin die Liebe Gottes begegnet im Umgang miteinander, in der Kultur, die unser Miteinander prägt. Aber wo die Liebe Gottes uns auch begegnet oder den Menschen begegnet, weil wir ihnen wohltun. Bill Heibels hat damit immer auch den diakonischen Aspekt verstanden. Wir werden heute noch über ein diakonisches Projekt im Umfeld der CGN hören. Auch bei uns gibt es das. In verschiedenen Bereichen engagieren sich Menschen aus unserer Gemeinde, aus der CGN, weiß ich, aus der Kreuzkirche, in diakonischen Projekten. Ihr habt diese Mittagessen mit den Obdachlosen aus eurer Nähe, aus der Tagesstätte für Obdachlose und mit Sicherheit noch mehr. Ich teile diese Vision. Ich teile die Vision, dass diese Gemeinde, und ich hoffe, dass das für alle Gemeinden, alle Freikirchen gilt und vielleicht auch für unsere Ökumene, dass diese Gemeinden Hoffnung für diese Stadt sind, dass sie Orte der Hoffnung sind. Aber wenn das so ist, dann heißt das ja noch was anderes, oder? Oh. Das ist jetzt der Effekt, zu Hause ging's und hier auf dem Bildschirm kann man es kaum noch lesen. Ne? Kann jemand lesen, was da unten steht? Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt und? Sehr gut. Und damit auch du. Denn Gemeinde ist nichts Abstraktes. Gemeinde, das bin ich, das bist du, das sind wir. FEG, CGN, EFG. Und es spielt eine Rolle, ob du dabei bist und ob du diese Dinge aufnimmst. Und es spielt eine Rolle, ob du Ja dazu sagst und dir von Jesus helfen lässt, ein Zeichen der Hoffnung in dieser Stadt zu sein, ein Zeichen der Hoffnung in deiner Gemeinde, ein Zeichen der Hoffnung in deiner Nachbarschaft, ein Zeichen der Hoffnung an deiner Arbeit, in der Schule, in deiner Familie. Machst du Hoffnung, wenn andere dich erleben? Ist das ein Zeichen der Hoffnung? Dass Menschen von dir weggehen und das Gefühl haben, beschenkt zu sein? Und dass sie, wenn sie dir wieder begegnen, offensichtlich Freude empfinden, weil schon die letzte Begegnung schön war? Das sind die Menschen, die es braucht in unseren Gemeinden und in dieser Stadt.